Eben bei Tätigkeit, dass wir dann jetzt mit dem nächsten Agenda-Punkt, das wird Nummer 13, die ISS-finale Stellungnahme betitelt. Und das würden dann Kathi Weisdorf, Thomas Schmutz, Christina Schwedler und der Marco Liebe inhaltlich vorstellen. Diskussion und Meinungsfindung.
Ja, vielen Dank, Georg. Zu diesem Tagesordnungspunkt ist es heute das Ziel, dass wir überlegen, welche Themen nochmal adressiert werden sollen im Begleitschreiben, was also wirklich die großen Red Flags sind aus Sicht des Fachausschusses, die nochmal separat hervorgehoben werden sollen. Von der Idee her für die Stellungnahme an EFRAG ist es so, dass wir den Fragebogen haben von EFRAG, den wir ausfüllen werden, der verschiedene Aspekte betrifft, die wir auch in der Excel-Datei immer schon mit angesprochen haben. Wir werden auch zu der Excel-Datei von EFRAG Stellung nehmen, die auf Datenpunktebene die einzelnen Aspekte abfragt. Und wir wollen aber darüber hinaus ein Begleitschreiben machen mit diesen Top-Themen aus eurer Sicht. Ein Punkt, der in den letzten Tagen immer wieder hochgekommen ist, ist so die Frage der Datenqualität überhaupt, die jetzt mit diesen Veränderungen der ESRS und mit dem Omnibus-Paket verbunden ist. Ich muss zugeben, ich hatte so am Anfang ein bisschen gestutzt, dass das die Frage der Datenqualität hochkommt, weil eine Verschlechterung der Datenqualität hatte ich jetzt eigentlich nicht gesehen mit den EFRAG-Vorschlägen, auch gerade mit den Erleichterungen, die vorgesehen sind, die sollen ja darauf abzielen, dass die Daten besser werden, nicht dass man sozusagen Daten nutzt, die eigentlich eben von geringer Qualität sind. Aber was diejenigen meinten, die auf die Verringerung der Datenqualität abgestellt haben, war, dadurch, dass wir die große Einschränkung haben bei dem Anwenderkreis von 15.000 Unternehmen auf dann je nach Betrachtungsweise 1.300 Unternehmen, wenn man zum Beispiel dieses 450 Millionen Umsatzkriterium noch mit reinrechnet, was von einigen in Deutschland wirklich auch sehr befürwortet wird, dass das noch mit aufgenommen wird, dann ist man doch bei einer sehr starken Einschränkung des Anwendungsbereichs und daraus ergibt sich insofern die Datenqualitätsreduzierung, weil man bei diesen Unternehmen, die eben zuvor möglicherweise auch in der Wertschöpfungskette gewesen wären, dann keine Informationen mehr abrufen kann, jedenfalls nicht in dem Umfang. Wir haben diese Diskussion aber aufgeschlammert aus unseren Überlegungen, weil es natürlich letztlich so eine politische Entscheidung ist, wie wird der Anwendungskreis für die CSRD definiert und damit auch letztlich der Anwendungskreis für die ISRS. Das ist in erster Linie erstmal keine Rechnungslegungsentscheidung, aber es ist natürlich etwas, was man bei der Ausgestaltung der ESRS im Hinterkopf haben sollte. Also das nochmal zu dieser Frage Verringerung Datenqualität durch die aktuellen Überlegungen, aber eben nicht nur auf ESRS-Ebene, sondern auch bei den Omnibus-Vorschlägen. Damit würde ich gerne als erstes auf das Begleitschreiben gehen, auf die Punkte in dem Begleitschreiben. Und wir hatten in der Covernote zu dem heutigen Punkt schon mal auf die 8 Punkte hingewiesen, die wir vorschlagen für das Begleitschreiben, die sozusagen die Red Flag sein könnten. Und wir haben das jetzt nochmal in wenige Folien gegossen, um dort nochmal zu euch zu fragen, ob das ein Punkt ist, den ihr in diesem Begleitschreiben wirklich als Red Flag hervorheben möchtet. Die Fair Presentation ist ein Thema, was wir am Anfang wirklich dachten, das wird durchweg positiv gesehen. Es gab vereinzelt Stimmen, die das kritisch gesehen haben, weil, also auch nicht aus Deutschland, sondern tatsächlich anderen europäischen Ländern, wo man gesagt hat, okay, die Unternehmen sind noch nicht so weit, so mit diesem Fair Presentation Konzept umzugehen, da ist ein Compliance Approach besser. Aber in Deutschland wurde das zunächst durchweg positiv gesehen. Wir finden es auch wichtig, dass die eigentliche Intention der ESRS, die immer schon angelegt war, jetzt sich auch nochmal explizit wiederfindet in den ESRS. Der Gleichlauf mit der Finanzberichterstattung, kannst du mal zu Beginn. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Und EFRAG selber hat ja auch in der Basis for Conclusion und auch in dem Fragebogen nochmal darauf hingewiesen, warum haben wir dieses Fair Presentation jetzt nochmal explizit hervorgehoben. So neben diesem Punkt, den ich gerade erwähnt hatte, ist EFAG insbesondere davon ausgegangen, dass man hier das Wesentlichkeitsprinzip stärkt und es insbesondere um die Darstellung wesentlicher Themen dann geht. Aber je mehr dieses Thema diskutiert wurde, desto mehr kamen auch kritische Stimmen hoch, die insbesondere auch von den Wirtschaftsprüfern dann diskutiert
wurden. Die konkreten jetzt Vorschläge von EFAG.
Genau.
Also,
genau. Ja. Und weil das aber jetzt so kontrovers diskutiert wurde, haben wir auch schon verschiedene Rückmeldungen bekommen, dass man überlegt, vielleicht doch nicht auf das Fair Presentation Konzept abzustellen. Und deswegen müssen wir das nochmal hier sozusagen auch.
Darf ich das nochmal kurz ansprechen? Also es geht eigentlich um die Grundfrage, so wie es im Moment formuliert ist, würde sich eher danach an, das ist, glaube ich, ein grundlegendes Bedenken zu sagen, okay, wir haben den Compliance-Ansatz und packen noch obendrauf das Fair Presentation Prinzip, was keine Erleichterung bieten würde, sondern eher zu sagen, wir überlegen uns vielleicht darüber hinaus noch was verberichten könnten. Der Entlastungseffekt steht nicht mehr im Vordergrund, sondern im Grunde eigentlich wenn eine Verkomplizierung der Verhältnisse, was auch nicht der ursprünglichen Intention entspricht. Ja. Und das ist, glaube ich, die Krux bei der Situation, wo es drinsteckt. Also die Frage ist diese originäre Intention richtig umgesetzt? Und wenn es schlecht umgesetzt ist, wenn man das so nennen mag, dann haben wir ein Thema mit Blick auf die, dann ist uns der Bundesland Bärendienst der Wiesung.
Richtig. Genau. Und dann auch nochmal einen Blick werfen auf das, was wir gestern besprochen hatten, Änderungen des Regierungsentwurfs, Referentenentwurf mit dem Who and Fair View, was ja an den beiden Stellen irgendwie auch nicht so konsistent war. Und man sich dann die Frage stellt, also nehmen wir mal an, in dem ISS würde das nochmal angepasst werden, aber in REG-E bleibt es dann irgendwie so kryptisch, hilft mir dann auch nicht weiter.
Ja, genau, das ist die prüferische Seite. Also wir reden jetzt erstmal nur rein über die Berichterstattungsseite.
Das war noch die prüferische Seite.
Ja, das war die Ausdruck. Das war die Formulierung im Bestätigungsvermerk.
Genau.
Wir reden jetzt erstmal über die Berichterstattungsseite. Das, was wir beigegeben haben, ist da jetzt aufgenommen worden, aber aus der Sicht, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man jetzt sagt, wir machen Compliance Plus. Ob dann einem damit geholfen ist. Die Frage ist, müssen wir unsere Position verändern oder müssen wir vielmehr nochmal einfordern, zu sagen, entweder richtig die originäre Rezeption oder lasst es sonst.
Das Problem mit, also wir haben ja einen Vorschlag gemacht und da kannst du vielleicht dann auf die nächste Seite mal gehen. Da haben wir auch im Aufgriff, den wir gestartet haben, für Rückmeldung zu unserer vorläufigen Analyse, haben wir einen Vorschlag gemacht, um diese verschiedenen Argumentationen ja zusammenzuführen. Weiterhin wirklich Unterstützung für das Fair Presentation Konzept, aber eine Klarstellung. Und diese Themen, die jetzt aufgeworfen werden von Prüferseite, die stammen ja daher, dass man sich mit dem IFRS-Konzept befasst hat und sich überlegt hat, wie wird es denn da verstanden. Und meines Erachtens haben wir das auch in den ISRS so drin. Also wir haben, es gibt meines Erachtens kein anderes Verständnis. Es geht ja darum, wirklich die wesentlichen, aus Unternehmenssicht wesentlichen Punkte darzustellen. Und diese Konzepte haben wir drin, indem wir sagen, es gibt Entity-Specific Disclosures, das ist diese Unternehmensperspektive. Und wir haben auch diesen Bezug da, wirklich nur auf wesentliche Informationen zu gehen, das ist Materiality of Information. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in den Standards diese verschiedenen Konstrukte, wie die zusammenwirken, nochmal zusammenfassen und auch zusammen darstellen. Und das fehlt derzeit. Und derzeit steht das so ein bisschen lose im Raum. Und deswegen auch diese in meinen Augen jetzt ein bisschen unglückliche Interpretation von der Prüferseite, dass dann gesagt wird, da kommt jetzt noch was oben drauf. Weil eigentlich ist das, wie Fair Presentation gemeint ist, meines Erachtens in den ESRS genauso angelegt und auch von Anfang an so gemeint.
Ganz klar, dass das kein Compliance ist.
Aber das ist die Auslegung der Prüfer, ganz eindeutig.
Ne? Meine ich ja, dann ist die Formulierung den Standard gut gemacht.
Aber im Compliance Plus ist auch das, was in IFRS unter Fair Presentation verstanden wird. Also ich glaube, diese Diskussion muss man.
IFRS ist in der nächsten wichtig, aber hier geht es erstmal um eine saubere Formulierung praktisch mit IFRS. Wenn man jetzt sagt, wie ist das denn das Konzept zu verstehen?
Genau.
Und wenn das Ansatzpunkte dafür bietet, dass die Prüfer sagen, das kann man nur als Compliance Plus verstehen, dann haben wir Bärendienst.
Ja.
Ja, vielleicht da noch nach unserem Verständnis, warum das ein Compliance-Plus-Ansatz gerade in der Nachhaltigkeitsberichterstattung bedeutet. Da liegt wohl die Krux in der nicht vorhandenen Definition des Primary Users des Berichts. Und bei der Finanzberichterstattung ist ja klar, da ist es der Kapitalmarkt. Und dann hat der Prüfer, so haben wir zumindest die Diskussion verstanden, auch ein klares Bild davon, was eine Fair Presentation für diesen Primärnutzer sein würde. Während eben bei den ESRS der Primary User nicht geklärt ist und beziehungsweise extrem breit, also die User als solches sehr, sehr breit definiert sind und deshalb der Prüfer ja mit seiner Unterschrift dann bestätigen muss und der Vorstand und der Aufsichtsrat, dass der Bericht für alle Nutzergruppen fair präsentiert ist. Und das ist wiederum etwas, da findest du natürlich tausend Möglichkeiten, in Zweifel zu stellen, ob es jetzt für diese spezifische Nutzergruppe tatsächlich fair präsentiert ist. Und da die Nutzergruppendiskussion in Teilen ja bis hin zu, also es gibt ja noch irgendwo dieses Beispiel der akademischen Anfragen bei Abschlussarbeiten, wo wir sagen, das ist für uns nicht der Nutzer unseres Berichtes. Also wenn eben die Studierende ihre Abschlussarbeit schreibt und ist der Meinung, ihr fehlen Daten in unserem Bericht, die sie aber als relevant erachtet, um ihre Abschlussarbeit erstellen zu können, dann könnte das nach dieser Fair Presentation, der Primary User ist nicht festgelegt, wiederum ist Academia als Nutzer definiert, könnte das dann schon in diese Diskussion führen. Ist das noch fair präsentiert, wenn die Wissenschaft diese Daten nicht findet, die sie gerne hätte und in eurem Bericht erwartet?
Den Punkt haben wir auch drin, ja. Denn das ist auf einer bei den Red Flags. Aber vielleicht nochmal zu diesem Compliance-Plus-Ansatz. Ich finde diese Bezeichnung auch total schwierig, weil die ESRS sagen, du musst mit den ESRS compliant sein. Punkt. Kein Plus, kein Minus. Und die ESRS beinhalten das Fair Presentation Prinzip. Und das beinhaltet, dass du entweder auch mal über etwas hinausgehen musst, was in den Standard steht. Entity specific kann also sein. Und es kann aber auch sein, dass du sagst, ich nehme etwas in den Standards nicht mit rein bei meinem Unternehmen, wegen beispielsweise Materiality of Information. Und da kommt dann zusätzlich, also beziehungsweise ganz besonders auch im Fokus, dieses Problem mit dem, wer ist eigentlich der User? Aber ein Standard, der vorgibt, bitte mache einen Fair Presentation Abschluss oder Bericht, Compliance Plus als Bezeichnung, finde ich in dem Zusammenhang wirklich
schön. Das könnte man so drastisch ausdrücken, dass das nahelegen könnte, wenn es nicht besser formuliert wird. Ne?
Ja.
Weil sonst versteht das keiner. Also wenn wir da so ein bisschen unklar bleiben in der Formulierung und dann nicht den Teufel an die Wand malen, ohne das drastisch darzustellen, glaube ich, wird das dann wahrscheinlich auch nicht verstanden werden, im Sinne von, dass das natürlich jetzt keine Lösung
darstellt. Aber trotzdem ist es doch so, dass es schon auch diese, ich sag mal, Ergänzungspflicht integriert, ja, die ja letztendlich ein Stück weit ausgleichend wirkt auf eventuell sozusagen
eine. Total sinnvoll,
ne? Ja, genau. Ja. Ja. Genau, das also eine Vereinfachung der DMA, ne? Also das gehört ja zusammen irgendwie.
Aber das ist in meinem Verständnis eben Teil der ESRS. Ich bin compliant mit IFRS, mit ESRS, wenn ich dieses Fair Presentation Konzept anwende. Das ist sozusagen das übergeordnete Konzept zur Anwendung der ESRS. Und das heißt, ich bin schon compliant. In meinen Augen ist da nichts on top. Und deswegen
Zweifel daran, oder dass wir diese mögliche hinterher Praxiswirkung an Compliance Plus anwenden darf, und das muss durch eindeutige Formulierung ausgeschlossen werden.
Ja. Ja. Genau. Und also,
ja. Aber lass mich mal gerade fragen, wie ist denn also sozusagen Compliance Plus, was ist die Definition davon? Ja, also oder wo ist der Unterschied zwischen Compliance Plus, sage ich jetzt mal, und dieser, ich sag mal, systemimmanenten Ergänzungspflicht? Das habe ich nicht verstanden.
Also so wie ich diese Diskussion auch von Prüferseite verstanden habe, sagen sie, Compliance wenn wir davon ausgehen, wir haben derzeit Compliance, weil Fair Presentation nicht explizit geregelt ist, dann würde das bedeuten, dass ich eine Checklist habe, wo ich das abkreuze und gucke, ob ich alles habe. Und dann muss ich, wenn jetzt Fair Presentation sozusagen gedanklich zusätzlich geregelt wird, muss ich zusätzlich eben nochmal gucken, sind alle die Angaben, die ich gemacht habe, jetzt wirklich entsprechen die dem True and Fair View? Mhm. So, und dann kann ich dazu kommen, dass ich noch zusätzlich was machen muss oder weniger machen.
Ja. Aber weniger hieße dann, ja, ich bin nicht compliant.
Du hast ja trotzdem die Wesentlichkeitsanalyse.
Wegen der Information natürlich, oder?
Also deswegen finde ich dieses Compliance-Case so schwierig, weil ich denke, diese ganzen Konzepte sind ja in der Compliance drin enthalten. Aber
darum ging es eigentlich gar nicht. Also diese Möglichkeit, dass jemand dann sich zurücklehnt und sagt, hey, ich gucke nochmal auf meine Materialitätsanalyse oder ich schaue, ob ich MOI, also Materiality of Information, nutzen kann, um dann, um nochmal ein paar Datenpunkte bewusst zu werden oder so, natürlich inhaltlich begründet dann vorne die Einschätzung. Das war nie die Diskussion, aber trotzdem habe ich am Ende mein Sollset an Angaben nach dieser Übung und nach dieser Schleife und die muss ich dann alle abarbeiten. Und die Idee war ja, die Frage war ja immer, boah, wenn jetzt eine Angabe, nehmen wir mal irgendeinen untergeordneten Datenpunkt nicht erfüllen kann, datentechnisch oder so, bricht den nicht, hätte ich ja trotzdem insgesamt einschränken müssen. So, und da war immer die Idee, können wir nicht irgendwie so eine Art True and Fair View installieren, der sagt, auch wenn hier eine Fehlleistung bei der Compliance bei einem so einem Punkt, so klein der auch ist, erfolgt ist, kann ich trotzdem noch als Prüfer sagen, aber insgesamt entspricht der Nachhaltigkeitsbericht True and Fair View der Nachhaltigkeitsperformance des Unternehmens. Mhm. Und da ist ja diese Mini-Angabe nicht so schlimm. Also wie wir das im Lagebericht eigentlich haben. Darum ging es, ne? Dass ich eigentlich dadurch habe ich einen gewissen Spielraum bei diesem Compliance-Thema. Und so wie ihr das jetzt formuliert, ist es im Grunde, da mache ich halt nochmal MOI, aber dann bin ich ja immer noch compliant, wenn ich MOI nutze. Ja? Also deswegen, es ist für mich, ich bin immer, also so wie es jetzt momentan formuliert ist, ich bin immer mindestens compliant, sonst gibt's ja gar nicht.
Aber diese Diskussion von der Prüferseite zu sagen, Compliance, also Fair Presentation bedeutet Compliance plus, passt meines Erachtens auch nicht, weil zum Beispiel Entity-Specific, also zusätzliche Angaben für den True and Fair View, sind ja nach ESRS auch schon gefordert. Die wären ja auch schon in der Checkliste.
Richtig, aber ich kann mir vorstellen, dass die Prüfer das deswegen gemacht haben, um so ein bisschen zuzuspitzen und so klar zu signalisieren, hallo, rote Flagge, wir sehen hier einen Zusatzerfordernis.
Man nimmt sich ja jede einzelne Angabe, wo ich dann in der Prüfung hinterher sein muss und habe dann jedes Mal, wenn ich einen Einführungsbereich einen Ausfall habe, keine Gesamtheit für die Urteilung. Und das ist dann mal so ein bisschen, die Krux sind ja auch in die Praxis, deshalb hat sich das auch alles in diesen Grabenkämpfen entwickelt. Du bist in jedem letzten Datenpunkt noch immer so versucht, wurde das detaillierter zu fassen und auf die Anforderungen hochzuschieben. Ja, zumindest ich hinterher das denn dem Gesamtszenario nicht gut getan hat im Sinne einer immer so, was will ich eigentlich dort darstellen.
Genau.
Und dass diesen gordischen Knoten haben wir einfach dann nicht durchschlagen, haben wir weiter in dieser Welt geht auch im Sinne von, ich mache dann meine Liste, ist das ein guter Ansatz, aber dann finde ich auch an jeder einzelnen Angabe dann wieder festhalten. Aber vom Gesamtsystem her ist immer noch kein Fortschritt aus dieser Einheitlichkeit herauszukommen.
Okay, dann würden wir in dem Begleitschreiben das Thema Fair Presentation aufgreifen. Wir würden dem zustimmen, dass es aufgenommen wird, würden auf die Gefahr hinweisen, dass das als Compliance Plus verstanden wird und würden trotzdem vorschlagen, das mit den anderen Konzepten zu verbinden, um die Intention deutlicher herauszustellen. Okay, aber es soll trotzdem bei der Beibehaltung Fair Presentation bleiben, Fragezeichen, nochmal in die Runde.
Das kann
nein.
Ja, auch die Frage ist jetzt, die ja diskutiert wird, ob man trotzdem sich dafür ausspricht, auf das Fair Presentation Prinzip zu verweisen.
Das ist ein Effective, weiter. Also es ist gut,
ja. Okay. Ja, dann bei dem nächsten Thema geht es praktisch auch. Materiality of Information habe ich jetzt hier bei der konkreten Darstellung rausgenommen. Da waren wir, glaube ich, bislang immer den User genauer konkretisieren und B rauszustreichen aus der Textziffer. Das lassen wir auch weiter in dem Anschreiben drin. Und das andere große Thema bei der Wesentlichkeitsanalyse ist Gross und Net. Und hier ist eben weiterhin das Problem, dass zu den 34 und 35 im ESRS 1 zum einen, wenn du mal auf der nächsten Folie guckst, zum einen praktisch das unklare Konzept mit aufgenommen wurde. Das ist aber, geht ein bisschen in die Richtung, die Sebastian vorhin schon angesprochen hatte. Wenn ich etwas neu regel, was bisher nicht da war, dann habe ich neue Begrifflichkeiten, dann habe ich auch einen Anpassungsbedarf bei den Unternehmen. Was aber tatsächlich bei einigen Unternehmen, die uns Rückmeldung gegeben haben, auch dazu führt, dass überlegt wird, überhaupt sich dagegen auszusprechen, Gross versus Net im Standard jetzt zu regeln. Und die Frage ist, wie ihr das seht. Ich denke, es ist ein guter Ansatz, das im Standard aufzunehmen, weil so viele Fragen dazu auch gekommen sind. Es muss aber konzeptionell noch gerade gezogen werden. Und wenn du jetzt auf der nächsten Seite mal guckst, insbesondere muss es mit dem Appendix auch gerade gezogen werden. Das, was in den Textziffern 34 und 35 steht, dass das auch mit dem übereinstimmt, was in dem Appendix als Beispiele aufgeführt sind. Und eben die Frage geklärt werden, ne, ab welchem Zeitpunkt sollen denn Remediation Actions jetzt wirklich berücksichtigt werden? Im Jahr nach der Action oder im Jahr, nachdem die Maßnahme effective ist? Also das sind wirklich noch Fragen, die sich auch aus diesen verschiedenen lesbaren Beispielen ergeben. Und auf der nächsten Seite ist es eben auch für die Potential Negative Impacts, die hier noch an Beispielen geklärt werden, wo beispielsweise in der Tabelle sowas drinsteht, Reporting in Principle not necessary. Also das, was dann auch wenig hilft. Also das sind die Punkte, die bei Gross und Net, auf der nächsten Folie sind auch nochmal konzeptionelle Punkte bei Gross und Net mit aufgeführt, die sich durchziehen. Bei Gross Net haben wir die Regelung derzeit nur für die Impacts, also für Actual und Potential Impacts. Die Frage ist, wie sich das mit den Risiken verhält. Da sind in den Unternehmen, in den allermeisten Fällen ist das eine Netto-Betrachtung. Dass das letztlich auch dadurch nicht glatt gezogen ist. Die Frage ist auch, ob es eigentlich ein konzeptionell durchgängiges Verständnis gibt, zum Beispiel bei den Angaben, die zu Anticipated Financial Effects zu machen sind. Wie ist da das Verständnis? Ist das Gross versus Net? Das sind Fragen, die immer wieder von den Unternehmen auch aufgeworfen sind, wurden. Und dann die Unterschiede, wie gesagt, zu dem Standard vorne und zu dem Appendix C. Das wären die Themen, die wir vorschlagen, für das Begleitschreiben zu nehmen, wenn das für euch passt. Aber unter der Annahme, dass Gross versus Net weiterhin geregelt wird im ESRS und nicht die Annahme, die jetzt andere da zu der Conclusion, die andere jetzt gezogen haben, das gar nicht mehr mit aufzunehmen. Ist das, ich sehe Nicken? Ja. Okay, sehr schön.
Ich frage, ob er den Appendix C überhaupt braucht, weil er einfach eher verwirrend ist als verwirrend, glaube ich. Ich meine, vielleicht weniger als mehr.
Ja, das wäre eine Frage, wie ihr das seht, weil in der Diskussion bei IFRAG wurde der Appendix eigentlich immer sehr hilfreich noch hervorgehoben. Also, aber ich weiß nicht, wie die anderen das beurteilen. Also einfacher macht es das nicht, derzeit noch nicht unbedingt für das Verständnis wegen der Widersprüchlichkeit. Das definitiv, aber die Frage ist, ob man trotzdem Beispiele grundsätzlich möchte im ESRS oder ob man sagt, Appendix lieber raus.
Grundsätzlich dafür weniger zu regeln, weil es die Komplexität reduziert und die Auslegung immer der Betrachter zu überlassen. was heißt ein praktischer Kosten. Wenn es kein klares dafür gibt, ist es immer gegen.
Okay. Gut. Vielen Dank. Dann.
Das ist eine Frage. Hier sitzt man jetzt ja mit Unternehmen aus der ersten Welle zusammen. Ob die jetzt halt noch kommen, und ich weiß auch gar nicht, die Kompetenz in der und die Geschichte oder die Erfahrung mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung über Jahre haben, ob denen geholfen ist, hat er so ein bisschen.
Also anders als die erste Welle kann sich die zweite und dritte Welle an der ersten Welle bewegen. Und da gibt es schon Praxisbeispiele, da gibt es schon Praxiserfahrungen. Da brauche ich gar keine.
Eher eine Praxis ausrichten als eine Theorie.
Genau. Oder eben auch kurz. Gucken wir jetzt, ob es ausgeht.
Okay, aber vielen Dank für die Rückmeldung. Das nächste Thema, das sind anticipated.
Genau, was wir sehen, Option 1, Option 2. Option 1 ist bislang vom Fachausschuss abgelehnt worden. Option 2 ist das, was das DRSC vorläufig positiv beurteilt hat. Na, Option 1 sagt Grundsatz Angabe qualitativer und quantitativer Informationen. Es gibt eine Exit-Clause dafür, wenn hohe Unsicherheit besteht und die Unternehmen nicht aussagekräftig sind oder dass das Unternehmen ist nicht in der Lage, die Anticipated Financial Effects eines bestimmten Themas separat zu messen. Unerheblich sind die fehlenden Fähigkeiten, Kompetenzen und Ressourcen des Managements. Das ist ein Zusatz in der Exit Clause in IFRS S1 und S2. Das heißt, Option 1 ist näher an IFRS dran, aber auch nicht 100% aligned. Option 2 ist die DSC-Position. Wie gesagt, da haben wir die Pflicht zur Angabe qualitativer Informationen. Man kommt aus der Informationspflicht im Grunde nach nicht raus. Man darf aber quantitative Informationen freiwillig angeben, muss es aber nicht. Aber hier ist sozusagen das Alignment noch weiter entfernt als bei der Option 1. Wie gesagt, Option 2 war bislang unbestritten vom DSC befürwortet. Ich glaube, die Folie gehört hier nicht hin. Was haben wir dazu immer als Position gesagt? Wir haben eine hohe Erwartung der Adressaten an die Adressaten der Unternehmensberichterstattung, an die Verlässlichkeit der Angaben. Die quantitativen Angaben zu AFE sind immer mit einer sehr hohen Unsicherheit verbunden. Das ist nicht nur bei den AFE der Fall, sondern auch bei den Current Financial Effects der Fall, weil insbesondere die thematische Abgrenzung Zuordnung oftmals gar nicht möglich ist. Die interne Steuerung wurde oftmals als Argument auch herangezogen. Die AFE sind für die interne Steuerung zumeist gar nicht relevant, weil darüber hinaus von der Praktikabilität her das Ganze problematisch ist, weil Methoden nicht etabliert sind, ist die Vergleichbarkeit, selbst wenn man sie angibt, ganz stark eingeschränkt. Option 1 wird vermutlich aufgrund der Erleichterung sowieso regelmäßig zu qualitativen Angaben ausschließlich führen. Problem ist halt, dass wenn ich in der Option 1 bin und auf die Quantifizierung aufgrund der Gründe, die zulässig sind, verzichte, habe ich immer die Nachweispflicht. Ne? Ich muss nachweisen, dass die Voraussetzungen auch tatsächlich vorliegen dafür, dass ich aus der Quantifizierungspflicht rauskomme. Wir haben gesagt, auch qualitative Angaben bilden entscheidungsnützliche Informationen. In der Ad-Hoc-Gruppe wurde uns zudem noch zugerufen, dass sich die Berichtspraxis anhand der Informationsbedürfnisse im Markt sozusagen entwickeln sollte, was im Moment offenbar nicht der Fall ist. Wir haben das Thema auch in der AG Klimaberichterstattung diskutiert. Da ist die bisherige DSC-Position mehrheitlich bestätigt worden. Es gab eine geringe, aber durchaus vernehmbare Befürwortung einer Regelung, die ISSB-konform ist. Wenn wir bei der Option blieben, müssen wir uns auch noch mal über die Frage 21 der EFRAG kurz Gedanken machen. Da geht es nämlich um das Thema Interoperability mit den ISSB-Standards. Wenn wir bei der Option 2 bleiben, dann muss hier die Antwort, die wir hier in dem Kommentar gerade stehen haben, die muss sozusagen dann auch nochmal geändert werden, weil wir in dem Fall ja sagen, wir sind für die Option 2, auch wenn dies nicht ein Alignment mit dem IFRS S1, S2 bedeutet. Da wüsste ich gern mal, was ihr davon haltet. Also erstmal bleiben wir bei Option 2.
Wir haben nochmal gesprochen in der Diskussion, ob er jetzt hier nicht von seinem Reifegrade in der Diskussion oder Methodologien sehen und ob man nicht über die Zeit hinweg, und das ist die Frage, ob man da nicht vielleicht noch keinen Schwenk noch, zumindest in der Richtung nochmal machen können, um zu sagen, wie das mag sich jetzt in Zukunft nochmal weiterentwickeln und anders darstellen. Das ist, glaube ich, nochmal vielleicht ein Punkt für die Diskussion. Umfeld auch ein bisschen die Schärfe aus diesem Konflikt. Sind wir jetzt hier gegen oder für oder gegen Interoperability vielleicht ein bisschen auch auszunehmen? Sonst sehe ich da in gewisser Weise vielleicht fast schon viel radikale Positionierung in der Art und Weise, dass wir dann irgendwie den Eindruck erwecken, wir könnten gegen Interoperability sein. Das ist im Moment ein bisschen auch politisch schwierig. Wir haben ja diese gestern von Andreas Marco gehört, diese ganze Diskussion um ISSB-Finanzierung, was Adkins dann da gemacht hatte. Bin mir nicht so ganz sicher, ob wir zu fort da reingehen sollten, sondern vielleicht ein paar nochmal vielleicht zeitliche Aspekte damit reinbringen. Aber einfach klar zu machen, das Thema ist jetzt hier nicht reif, mal eine praktische Umsetzung, aber wir haben dort sicherlich nochmal Möglichkeiten, in Zeit aber auch nochmal genauer reinzugucken und dann vielleicht auch nochmal die Nützlichkeit des ISSB-Materials zusammen zu betonen. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, das vielleicht ein bisschen schwer, also ich würde das nun mal gerne nochmal mit in die Diskussion reingehen. Oder wie man da wirklich ganz klar hat.
Ja, also eine Brücke zu bauen, aber ich glaube inhaltlich, auch wenn es ausgewählte Zustimmung zu der Option 1 liegt, aber die breite Mehrheit der Unternehmen weltweit ist dazu nicht in der Lage.
Ja, ja.
Und ich meine, man kann hier gerne irgendwelche kleinen Dörfer aufbauen, aber es habe ich bisher die Berichterstattung nicht verstanden. Deswegen gerne mit Verweis auf, ich meine, es war ja auch auf der Folie zuvor, wenn du nochmal kurz zurückgehst zur Begründung der Position, hier mit der Entwicklung der Berichtspraxis und auch der Entwicklung der Informationsbedürfnisse der einzelnen Stakeholder, darauf kann man verweisen. Und dass man in regelmäßigen Abständen auch gerne den grundsätzlich begrüßungswerten Ansatz des ISSB dort auch anerkennt, wahrnimmt. Aber ich glaube, man soll schon ein bisschen bei der Realität der Praxis bleiben. Und ich lasse mich gerne von empirischen Fakten überzeugen, dass es dort eine etablierte, robuste Berichterstattung gibt zu diesen Themen. Die sehe ich im Moment nicht. Und die sehe ich auch bei den benannten Befürwortern nicht. Und ich glaube, in dem Fall sollte man wirklich mit gutem Beispiel gerne mit Pilotstudien etc. fördern.
Ich klar, dass wir nachher in der Praxis bleiben. Nur aber dann geht es dann noch mal, wenn man muss sagen, okay, dann die Zeit hat man gucken, also dass die zeitlichen Entwicklungen und Breitegrad dann nochmal betonen. Ne? Ja.
Klaus?
Ich glaube, es gibt noch weitere Fragen. Ich glaube, da sind wir uns auch völlig einig, dass das, was wir bis jetzt haben, noch nicht hinreichend operational ist, als dass das so eins zu eins umzusetzen wäre. Ich sehe halt bei der Option, also ich bin nicht unbedingt für Option 1, um es dazu sagen. Ich bin leider auch gegen Option 2, weil ich bin die kleine Minderheit. weil wir es damit natürlich zu einem offenen Buch mit den ISS kommen lassen, der sehr deutlich, weil es für das ISSB ein verwehrtes Bundes ja auch immer wieder ein ganz zentrales Problem ist. Die antizipierte Financial Effects, und wenn wir das in die reine Freiwilligkeit schicken, dann wird das nie was. Weil man muss sagen, dann landet es genau da, dann ist es freiwillig, dann niemand das. Wir haben es Der Franco hat gestern auch das Stichwort Haftungsrisiko erwähnt. Das Haftungsrisiko wird niemand eingehen, aber so ist es. Wenn er es nicht muss.
Ja. So, das heißt, wenn er es nicht liefert, man sich ans Messer. Das ist aber auch nicht eine angenehme Option, ehrlich gesagt.
Das ist halt jetzt genau, das ist jetzt wieder mal ein Thema, wie operationalisiert man das, damit das nicht passiert. Ja, also ich glaube, die Brücke muss irgendwo zwischen Option 1 und Option 2 liegen. Das war halt aus dem, was das IFSD fordert, also sich doch stärker daran nähert, aber für das greifbar und umsetzbar zu machen und eben auch die gleichen Ausnahmen gewährleisten und nicht so ein, zwei Exceptions einfach.
Also ich glaube, Klaus hat einen Punkt. Also ich war auch immer, also ich bin eigentlich immer noch für die Option, die wir das gesagt haben, aber du hast einen kompletten Punkt. Ne, diese Ungleichheit dann zum IFSD vor allem, und das ist der Punkt, den ich jetzt nochmal mit heranführen möchte, was ich jetzt schon häufiger, vielleicht 2 bis 3 Mal gehört habe von Unternehmen, dass tatsächlich Investorenvertreter Unternehmen jetzt in Facebook ESRD-Bericht gemacht haben, gefragt haben, was ist denn jetzt eigentlich mit den Anticipated Financial Impact? Also getriggert natürlich durch ESRD. Das heißt, das ist ein Konzept, wie nochmal die Verwaltung des ESRD sich anschaut, was wahrscheinlich irgendwie auch eine gewisse Durchdringung erfahren wird. Vielleicht ist die auch durch die Marktnachfrage. So, und das bringt mir ja nichts, wenn ich doch eher öffentlich machen muss, aber ich ständig danach gefragt werde am Ende des Tages. Also, wie gesagt, das ist jetzt auch keine statistische Auswertung. Es waren jetzt gerade bei Unternehmen, wo dann der Geschäftsleitung auf die Fachbereiche zugegangen, ich wurde hier gefragt vom Investor und was können wir denn dazu sagen? Ja, und deswegen, also die Befassung damit wird kommen. Also deswegen, wie gesagt, wir hatten ja gesagt, wir wollen es einfach und weniger Lasten. Deswegen habe ich immer gesagt, ich bin absolut für diese Option 2. Aber Klaus hat absolut einen Punkt, den wir einmal berücksichtigen sollten.
Gut. Ja, ich glaube, man darf jetzt auch Option 2 nicht als Ablehnung von Anticipated Financial Effects lesen. Also ich glaube, das wäre jetzt aus meiner Sicht eine absolute Fehlinterpretation. Ich meine, bei allen Datenpunkten gibt es gewisse Genese über Zeit. Und jetzt nehmen wir doch mal ein konkretes empirisches Beispiel, Klimarisiken, wo wir doch meinen sollten, dass wir dort das höchste Maß an Robustheit in der Methode haben. Und dennoch tun sich die Unternehmen extrem schwer, hier belastbare Aussagen zu tätigen. Und wir, wie auch andere Unternehmen, sind da jetzt seit Jahren dran, das von der Methode robuster zu gestalten. Wir äußern uns dazu, haben intern jetzt entsprechende Ansätze aufgestellt, die uns da erste Dinge verproben lassen. Aber wir wollen doch nur Dinge auch veröffentlichen, die einen gewissen Reifegrad haben. Das kann nicht im Sinne des Lesers, des Users sein, dass wir jetzt aus Prinzip hier Daten veröffentlichen, die, also Haftungsrisiken ist das eine, aber die einfach nicht haltbar und belastbar sind. Und deswegen ist für mich die Option 2 keine Ablehnung des ISSB-Ansatzes, sondern einfach nur ein realistischer Ansatz, wie über Zeit das ganze Thema entwickelt werden kann. Das kann nur über qualitative Informationen gehen. Nehmen wir hier die Szenarioanalysen etc. Welches Unternehmen hat am Anfang genauen Komma-Effekte dort? Also ich kann da bei uns im Bericht über die letzten 10 Jahre multiple Absätze nennen, die von einer rein qualitativen zu einer quantitativen Tätigkeit auch über Zeit sich entwickelt haben.
Letzter Frage, die kann man nicht einfach noch ein bisschen mehr noch angereicht.
Das ist ja, das, was du jetzt aufgeworfen hast, ist ja zum Beispiel auch diese Skills und Capabilities. Das ist ja genau der Relief, der rausgenommen wurde bei der Option 1, ne? Wo das ESSG auch sagt, nehmt doch den rein, dann habt ihr mehr Unternehmen, die bei Option 1 im Ergebnis bei qualitativ landen. Heute Morgen haben wir uns die Beispiele angeguckt, die in dem Schulungsmaterial sind. Und meines Erachtens ist das auch nochmal ein Punkt, wo man eigentlich nochmal auch ins Gespräch gehen muss, was verstehe ich eigentlich mit der Anticipated Financial Effects. Weil das, was beim ISSB dort in den Beispielen steht, hätte ich gedacht, haben Unternehmen schon drin. Und so wie Nicolette jetzt sagt, vielleicht so einen anderen Weg noch finden. Vielleicht muss man es ja gar nicht für Option 1 oder 2 aussprechen, sondern dann einen anderen Vorschlag mit diesen Punkten unterbreiten, wie ihr jetzt hier diskutiert.
Ja, nochmal, also das sind alles Punkte, nochmal diesen Reifegrad
ehrlich darzustellen und dann auch nochmal darauf zu verweisen, dass immer so zumindest beim RSB der Ansatz kommt, wie sowas vernünftigerweise zu berücksichtigen. Die Schwierigkeit besteht nur darin, wenn man jetzt nicht klar formuliert, erstmal was, wo man das im Moment sieht und wo man die Notwendigkeit sieht, dass es hinterher vollkommen verschwindet und gigantisch fällt.
Ne? Aber würde es helfen, wenn wir sagen, wir wollen die komplette Angleichung an die ISSB-Regelung, dann hätten wir dann nämlich diese Exit-Clause mit fehlenden Fähigkeiten, Kompetenzen, Ressourcen ja mit drin. Würde euch das helfen als Unternehmensvertreter?
Das, was wir gehört haben, zumindest ist, es funktioniert nicht. Das war ja das, was wir eigentlich aus den verschiedenen Formaten eigentlich rausbekommen haben. Wenn wir es so machen, wie es dort formuliert ist, unter den Voraussetzungen, also das sind ja alles Optionen, die formuliert worden sind von EFTA. Ne? Und das ist ja letztendlich dann immer noch eine Frage, wie man dann tatsächlich am Ende des Tages da rausgeht. Und der Punkt, man muss schon wahrscheinlich sehr stark nochmal ein Signal senden, da muss noch was passieren. So funktioniert das nicht. Und das kann man auch letztendlich so wahrscheinlich auch nicht anderen mit der Schatz nicht so an ans Argument, wo du sagst, da sind so viele Beschwerden im Sinne von, wie kann man das denn machen, das wir bisher beim Pilotieren festgestellt haben, hat nicht funktioniert. Das muss schon klar rauskommen. Also das kann man sich irgendwo dann doch so ein Wischiwaschi irgendwo vergraben. Aber der Punkt ist ja letztendlich der Reifegrad, wie wir denn dahin kämen. Und das sind alles Aspekte, die wir gerade diskutiert haben, die einfach in diesem Spektrum auch krude formulierten Optionen, die noch nicht vorkommen. Und dann ist sicherlich hinterher die Frage, sind wir vielleicht doch irgendwo zwischen 1 und 2? Ja, da kann man sicherlich was tun, nur das muss klar sein, dass dann ungeheuer schwer ist, wenn man das aus der praktischen Perspektive betrachtet. So kann das im Moment einfach nicht machen.
Gut, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie ich jetzt die Antwort darauf gestalten sollte. Ich habe inhaltlich immer noch nicht verstanden, was ich dem EFRAG sagen soll.
Frei, aber mit einem sehr viel Erklärungsbedarf. Was heißt den Zusammenhang? Reifegrad, wie kommen wir denn dahin?
Option 2, okay, einverstanden. Bleibt noch offen, was ist mit dieser Frage? Ja, weil natürlich hier Enhanced Interoperability genau auf dieses Thema der Anticipated Financial Effects ja abstellt. Ja? Anja.
Ich würde es mal als Aufforderung zum intensivierten Dialog mit ISSB formulieren und aufnehmen. Weil, und das habe ich ja auch schon mal erwähnt, für mich ist die Frage bei allen Interoperabilitätsdiskrepanzen, ist es immer so, dass EFRAG sich bewegen muss, um interoperabel zu sein, oder gibt es einfach Elemente, wo wir gute Argumente haben, aus der Anwendererfahrung heraus auch zu sagen, liebe ISSB, vielleicht schreibst du dir es einfach auch nochmal auf deine To-Do-Liste, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es nur europäische oder nur spezifisch deutsche Unternehmen sind, die möglicherweise ein Anwendungsproblem sehen bei der einen oder anderen Fragestellung. Also ich würde das nochmal als ein, da muss vielleicht auch bei ISSB nochmal überlegt werden. Und auch hier eben gerade bei den Anticipated Financial Effects, wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir das ausschließen werden, das über die nächsten 15 oder 15 Jahre in die Berichterstattung aufzunehmen. Aber die Zeit braucht es. Also vielleicht jetzt hoffentlich nicht 10 Jahre, aber ich sehe mal mit einer Pilotphase und einer Übergangsfrist mindestens 5 Jahre, um hier zu Aussagen zu kommen, wie in der quantitativen Richtung. Ja. Also noch nicht monetär, aber
ich glaube, das ist für mich so unabhängig von unserem Gewinn etwas, was grundsätzlich aber wenn man zuerst die Zusammenarbeit zwischen EFRAG und ISSB, das ist jetzt eine Menge, dass wir vielleicht also beide Ressourcen pro uns haben, weil man dann eben auch Ressourcen verteilen kann. Dann das von vornherein geschickt und funktioniert ja auch gerade die Leitung. Dass man es gemeinsam macht.
Ja, da ist was dran.
Ich glaube, das ist erstmal grundsätzlich von Vorteil. Und das zweite ist natürlich, gerade bei dem Thema, ja nun gut, überhaupt erstmal gemeinsames Verständnis erarbeiten, was die Fakten überhaupt.
Genau.
Wovon sprechen wir eigentlich ganz genau?
Und das war tatsächlich ja eine Diskussion auch mit dem ISSB, die wir auch bilateral geführt haben. Da war kein, also es war selbst da noch kein einheitliches Verständnis darüber, wo enden Risiken, wo fangen Anticipated Financial Impacts an. Also das war für uns bei all den Fragen, die wir da eingebracht haben, gab es keine klare Antwort, mit der wir hätten weiterarbeiten können auf dem Weg Richtung Anticipated Financial
Impacts. Aber das löst kann ich nicht zum Zweiten. Nee. Ich kann das für die Wichtigkeit qualitativ über etwas, was ich nicht weiß, worüber ich eigentlich rede. Also dann müsste man, ich glaube, genau. Das ist etwas, was in jeder Option erstmal vorne ansteht.
Klärung,
was? Klärung, das ist, was genau ist eigentlich gemeint.
Aber zusammengefasst heißt es jetzt trotzdem Option 2. Wir regen ein Peer Review, ein Review der Standards nach circa 5 Jahren ohnehin an. Also muss ja immer überprüft werden, wie wirkungsvoll die Standards sind. Wir sprechen das Thema an Zusammenarbeit EFRA-SSB und auch, dass das grundsätzlich geklärt werden muss, was man eigentlich versteht und da, also wie Anticipated Financial Effects abgegrenzt werden. Das heißt, unsere Aufforderung beim EFRA wäre aber trotzdem Option 2. Mit den ganzen Einschränkungen. Also mit dem Hinweis
im Kopf. Wenn es nicht gegen Anticipated Financial Effect ist, man den Reifegrad derzeit noch nicht gegeben sieht, da müssen viele Dinge hinzutreten, da kann man positiv nennen, die ganzen Ertragsmaterialien, insbesondere auch solche Zusätze, die beispielsweise bei der nicht aufgenommen worden sind, hier, die wir das gerade gesagt haben, was kann das Management damit tatsächlich schon umgehen? Das sind alles nochmal so Themen, die da hinführen und zu sagen, dass das, was ihr da jetzt produziert habt, ist ergänzungsbedürftig. Ne? Und wenn wir es tun, sagen, dass wir dann die Option reinzahlen schieben, dann werden wir unter nicht mehr gehört. Und dann kam derjenige, der plötzlich
da 21, das ist der Punkt, wo wir zumindest in der Tabelle auf unsere Antwort dann in dem Anschreiben verweisen und zu einer Intensivierung des Dialogs mit dem ISSB aufrufen. Das hat Tanja vorgeschlagen und das hat
niemand gesagt. Das ist ganz klar konstruktiv.
Ja, also da wird dann auch kein Partial irgendwie, da wird gar nichts drinstehen, was irgendwie mit Ja oder Nein zu tun hat. Gut. Ja.
So, dann eine Frage oder ein Vorschlag, den wir gemacht haben für dieses Begleitschreiben, aber das haben wir im Fachausschuss so noch nicht in der Prominenz diskutiert. Das ist ein Thema, was aus der Ad-Hoc-Gruppe immer wieder kommt. Und zwar das Verständnis von Policies and Actions, dass sich das durch die Überarbeitung der ESRS verschoben hat. Und zwar so, dass Policies jetzt enger definiert ist, dass bestimmte Managementstrukturen und Abläufe nicht mehr unter Policies gefasst werden, sondern eher zu den Key Actions, unter Key Actions zu verstehen sind. Mit der Folge, dass ja über Key Actions beispielsweise, da sind ja auch finanzielle, zu hinterlegen. Und dass sich dadurch durch diese Verschiebung zwischen Policies und Actions eigentlich auch wirklich eine Verschiebung der Angabepflichten zu diesen Key Actions ergeben hat. Wie gesagt, wir hatten es bisher noch nicht so. In der letzten Sitzung wurde es mal angesprochen. Da hat man auch gesagt, okay, sehen wir schon, aber auch nicht so prominent. Aber in der Ad-Hoc-Gruppe und mit einzelnen Unternehmensvertretern wird das Thema wirklich auch immer wieder als sehr kritisch diskutiert. Daher unser Vorschlag, dass auch in diesem Begleitschreiben als ein Red Flag aufzunehmen, wo man sich konzeptionell nochmal wirklich mit der Abgrenzung von Policies und Actions befassen muss, dass das sich nicht durch die Überarbeitung der ESRS verschiebt. Ist das etwas, was ihr mittragt? Okay. Danke.
So, in Anbetracht der Zeit, ich würde es hier mal zwei Sachen zu den Anticipated Financial Effects überspringen und einen weiteren Punkt, also weil insbesondere die auch für das Anschreiben nicht aus unserer Sicht nicht relevant sind, sondern eher was für die Detailkritik. Das ist aber ein Thema, was wir bislang auch mal zentral besprochen hatten und wo wir uns auch überlegt haben, das in das Anschreiben an EFAG mit reinzunehmen, nämlich zu dem Transition Plan. Bislang war es ja so, dass wir mal festgestellt haben, es gibt ziemlich viele Überschneidungspunkte zwischen den Transitionsplänen und den Angaben für den, zu den PATs. Insbesondere eben, weil Policies und Actions und auch Targets Teil der Angaben zum Klimatransitionsplan sind. Kritisiert wurde auch die hohe Granularität der Berichtsvorgaben. EFRAG hat dazu jetzt in dem IDEA gesagt, es sind nicht sämtliche Aspekte eines Transaktionsplans innerhalb dieser Angabevorschrift anzugeben. Es gibt eben auch eine interne Verweismöglichkeit, intern meint dabei innerhalb des Nachhaltigkeitsberichts, zu den Angaben über die PETs, damit man eben diese Redundanzen vermeidet. Darüber hinaus hat EFAG auch nochmal in der Basis for Conclusions gesagt, ja, die Anforderungen über den Transition Plan sind in ein kompakteres Format gefasst und der Fokus liegt als Klarstellung auf eine allgemeine Beschreibung, auf eine allgemeine Beschreibung der wichtigsten Elemente des Transitionsplans. Entschuldigung. So, wir haben bislang diskutiert, Aufbau und Design dieser Vorgabe ist grundsätzlich mit den Leitlinien SBTI und der Transition Plan Task Force Disclosure Transition Plan Task Force vereinbar. Also die haben das Disclosure Framework verabschiedet, entwickelt. Das ist sehr eng mit dem ISSB auch abgestimmt. Wir haben aber hier ein Thema, was man gedanklich auch eigentlich in den großen Punkt zusätzliche Datenpunkte Erweiterung mit aufnehmen könnte. Aber weil das eben im Transitionsplan so ein wichtiges Thema ist, in der Transitionsplan generell, haben wir das hier separat. Nämlich die Erweiterung der Angaben auf das Financial und Investment Planning. Ne? Da ist eine Beschreibung gefordert, Description Financial, da steht und, aber end ist gemeint in Investment Planning. Im Moment steht im Set 1 immer Explanation, Quantification of the Investments and Funding. So, jetzt haben wir aber quasi von der Sprache her eine Ausweitung auf die gesamte Unternehmensplanung. So, wir würden hierzu dann auf die Inhalte des Transition Plan, des Taskforce Disclosure Framework hinweisen, weil dort wird nämlich gesagt, hier ist zu beschreiben Investment Disposal Plan und Plan Sources to Fund the Plan. Also eben nicht das gesamte Ausmaß der Unternehmensplanung, sondern nur auf den Teil, der darauf abzielt, was sind die Elemente des Transitionsplans, wie werden sie finanziert. Ja? Weil das ist auch der Inhalt der Vorschrift aus dem Set 1, aus dem Delegated Act, wie wir es im Moment sehen. Trifft das eure Zustimmung, dass wir das so machen und das was im Anschreiben auch drin lassen? Okay. Dann gehe ich weiter. Auch ein Thema aus dem E1 geht es um die Szenarienanalysen. Aufgrund des Wortlauts im Delegated Act haben sich mal viele gefragt, ist das jetzt zwingend notwendig? Ist es verlangt nach EFRAG, ESRS, dass ich die Szenarienanalysen tatsächlich anwende, um klimabezogene Risiken, also Transitionsrisiken oder physische Risiken entsprechend oder auch angemessen ableiten zu können. Das war nicht so ganz klar. Die einzig klare Aussage dazu findet sich meines Erachtens in der Interoperability Guidance, die ISSB und EFRAG gemeinsam entwickelt haben. Denn da steht nämlich drin, anders als ISSB, nach EFRAG ist die Anwendung von Szenarienanalysen eben nicht verbindlich. So, in Exposure Draft ist es zumindest im Main Body immer noch ein bisschen unklar formuliert. Also unklar dahingehend, ob ich die Szenarienanalysen anwenden muss, um die klimabezogenen Risiken abzuschätzen. In der Basis for Conclusions steht dazu der Satz, der ganz unten ist. Ne? Es gibt eine Erwartung, there is an exception, dass Unternehmen über die Key Elements der Methode berichten, um diese Risiken entsprechend abschätzen zu können. Aber die Szenarienanalyse ist nicht erforderlich für sämtliche Unternehmen. Das heißt dann demzufolge für einige Unternehmen schon. Ne? Also diese Einschränkung lässt zumindest diese Schlussfolgerung offen. Und wir hatten bisher immer gesagt, dass der E1 auch weiterhin Unternehmen nicht zur Anwendung von Szenarienanalysen verpflichten soll. Es muss eine Klarstellung im Standard dazu enthalten sein, eine klare Aussage. Also es gibt eine Aussage in der BFC, aber die ist eben leider auch nicht so ganz klar. Und aus der Klima AG insbesondere kam noch der Vorschlag zu sagen, steht es hier nicht drauf, dass es aus der AG kam, oder es kam daraus, dass man eigentlich so eine Angabe fordern kann. Und das wird in der AG zumindest für sinnvoll gehalten, ob man Szenarioanalysen angewendet hat oder nicht. Ja, das würde dann sozusagen auch klar machen, dass es nicht gefordert ist, das generell zu machen. Ja. Gibt es dazu erstmal Agreement vom Fachausschuss, dass wir das in das Anschreiben mit reinnehmen? Und zweitens, ist der Tenor dieser Position immer noch derjenige, den ihr mittragt?
Wenn ich die Folie nochmal davor sehe, mit der Expectation.
Gut, ich hört sich so an, als ob das zustimmendes Schweigen ist. Dann
ich höre ein Nicken.
Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das so. Dann habe ich noch einen Punkt, der auch für das Anschreiben unseres Erachtens, also wenn ich sage unseres Erachtens, meine ich den Mitarbeiterstab. Wichtig ist, das ist auch immer wieder Gegenstand der Diskussion in der Ad-Hoc-Gruppe gewesen und hier auch natürlich auch im Fachausschuss. Ich habe hier mal reinkopiert einen Auszug aus dem Schreiben der Kommission von Anfang Juli, wo nochmal auf die zusätzlichen Datenpunkte hingewiesen wurde, dass die möglichst keine zusätzlichen Datenpunkte hinzugefügt werden sollen. Beziehungsweise wenn das passiert, dass dazu wirklich ein guter Grund vorliegen muss und der auch hinreichend auch erläutert werden muss. Das passiert zum Teil in der Basis for Conclusions auch, dass auf zusätzliche Datenpunkte hingewiesen wird und wird auch die Begründung dazu gegeben. Jetzt, ob die jetzt überzeugend oder nicht, mag mal dahingestellt sein, aber zumindest formal ist das so. Wir haben bei der Analyse, und das ist ja wirklich ein fortschreitender Prozess, mittlerweile einen ganzen Blumenstrauß von Red Flags zusammengetragen, die sich auf nicht unbedingt zusätzliche Datenpunkte, aber auch Erweiterungen von bestehenden Datenpunkten erstrecken. Ja, es ist jetzt nicht so, dass dort klar ist, hier ist eine neue Angabe, sondern zum Beispiel eine Angabe, die jetzt bislang, was ist bei Secondary Microplastics zum Beispiel der Fall, der ist nur auf die Owned Operations im Delegated Act. Jetzt steht in der Formulierung so etwas, was darauf hindeutet, das muss ich jetzt auch für die Wertschöpfungskette machen. Ja, das ist etwas, was wir erst kürzlich aus der Ad-Hoc-Gruppe gehört haben.
Und wir sind an dem Thema jetzt schon lange dran.
Ja, wir sind schon lange dran. Ja, also es gab auch mal eine Analyse, wo wir auch mal ein paar Sachen nochmal einkassiert haben, wo wir festgestellt haben, nee, das sind gar keine zusätzlichen Datenpunkte.
Jede Woche eine gewisse Assistenz von der Fallseite zu sagen, okay, wir sehen, dass das gerechtfertigt, die Ansätze von Zusätzlich hier
aufzunehmen. Also ich würde, entschuldige, Tanja, wollte ich was sagen?
War die Frage, ob ich nochmal das Beispiel aus E5 an der Stelle auch skizzieren soll, wo ein zusätzlicher Datenpunkt nach unserer Lesart reingekommen ist. Aber die Begründung von EFRAG war, das ist kein zusätzlicher Datenpunkt, sondern es ist eine Klarstellung eines bestehenden Datenpunktes. Da ging es um das Thema, ne?
Irgendwas mit Recycling, das war vorher in Inflows, jetzt sind Outflows sozusagen drin, ja.
Das war eben dann die Begründung meiner Kollegin, die gesagt hat, nee, ganz klar.
Ja, stimmt. Ja, das kam ja von euch, der Punkt.
Also es gab einen neuen Datenpunkt, das ist E517D, Rate of Recycled Material Used in Key Products. Also das Wort Key Products ist schon mal neu. Und das bezieht sich aber auf den Resource Outflow. Die Begründung von EFRAG war, das ist eine Klarstellung des alten Datenpunktes E531. Das war aber Recycled Content, Kilogramm und Prozent in Material Inflow. Also eine komplett andere Gemengelage in der Wertschöpfungskette. Und dann haben wir gesagt, ja, da ist zwar jetzt eine Erläuterung, warum da was Neues steht, aber die Erläuterung heißt, es ist die Erläuterung eines alten Datenpunktes. Das ist aber nicht richtig. Es ist ein komplett neuer Datenpunkt, weil es sich auf was gänzlich anderes bezieht. Und damit haben wir halt tatsächlich ein Thema und ein Problem, jetzt gar nicht inhaltlich, abgesehen davon, dass es ein sehr, sehr großer Aufwand wäre, diesen Datenpunkt zu erheben, weil wir diese Daten in der Form gar nicht vorliegen haben. Aber es geht für uns absolut gegen das Mandat, was die EU hier erteilt hat. Und das ist für mich keine Begründung, warum hier begründeterweise ein neuer Ratenpunkt aufgenommen wird. Also das ist eher etwas hanebüchen.
Wie wurde das inhaltlich begründet?
Ja, es wurde inhaltlich begründet. Also die Begründung war, es wäre eine Erläuterung des Datenpunktes 31c.
Aber der ist jetzt aber eine ganz andere Baustelle. Der war jetzt mal inhaltlich begründet. Damit meine ich jetzt nicht nur, ja, okay, es ist eine Erläuterung zu 31c, sondern wirklich inhaltlich begründen, warum.
Warum man das braucht.
Die Begründung war, glaube ich, dass jetzt ausdifferenziert ist, was genau das bedeutet. Aber es fällt eben unter ein anderes Disclosure Requirement und damit ist es formal ein zusätzlicher Datenpunkt. Wir würden im Anschreiben jetzt generell nur darauf hinweisen und auf die Beispiele verweisen, die da in der Tabelle bringen, weil dort sind die auch alle aufgelistet. Und die ganze Inventarliste würde ich natürlich nicht anschreiben. Aber das ist ein Thema fürs Anschreiben.
Ja, nochmal darauf hinweisen, wir haben ganz schon frühzeitig darauf hingewiesen und bis jetzt noch gar nicht das Kontrolle zu lesen.
Ja.
Und ich glaube, zu diesen zusätzlichen Datenpunkten erzählt auch das teilweise andere Disaggregationslevel.
Ja, genau. Also dieses größere Granularitätslevel, was an vielen Stellen jetzt gefordert ist, das würden wir, verstehen wir nicht als Reduction of Reporting Burden.
Ja. Okay, dann eine letzte Anmerkung, die wir auch noch reinbringen würden. Das ist so ein bisschen zwischen Editorial und inhaltlich. Der Standard ist an vielen Stellen noch nicht wirklich kohärent. Also wirklich, gerade wenn man sich anguckt, Objective of the Disclosure Requirement, was dort drin steht und was dann tatsächlich im Disclosure Requirement drin steht. Da haben wir auch in der Tabelle viele Beispiele. Das würden wir noch mit ansprechen. Die Verweise würden wir ansprechen. Aber eine Frage nochmal an euch, weil wir es, glaube ich, zwar am Anfang mal besprochen, aber nie abschließend entschieden haben. Die Notwendigkeit dieser non-material, hätte ich beinahe gesagt.
Genau.
Wir haben die jetzt mit der Ad-Hoc-Gruppe auch durchgearbeitet, beziehungsweise hatten das auch in der Tabelle immer wieder mit angesprochen, ob wir da Themen sehen oder auch nicht. Ich finde die, so wie sie jetzt geschrieben ist, auch mit diesen Einschränkungen, die wir da haben, durchaus hilfreich. Jedenfalls waren das die Rückmeldungen, die wir von den Unternehmen bekommen haben. In letzter Zeit haben wir aber auch durchweg wieder Rückmeldungen noch bekommen, dass man gar keine zusätzliche Non-Mandatory Implementation Guidance haben sollte. Deswegen nochmal an euch die Frage, wie ihr euch dazu aufstellt. Also es ist auch so ein bisschen die Frage Kohärenz, weil das macht es natürlich wieder komplexer. Wir hatten das vorhin mit dem Appendix C. Deswegen nochmal die Frage abschließend an euch.
Ja, ich kann mal starten. Also natürlich ist das, was da drin steht, auch wenn es viel ist, beim Implementieren an der einen oder anderen Stelle durchaus hilfreich. Aber die Gefahr, dass eben, obwohl betont ist, es ist non-mandatory, es ist ein Guidance-Document und. Die Praxis hat gezeigt, dass auch die Implementation Guidance zur Wesentlichkeitsanalyse von den Prüfern als durchaus mehr als Soft Law angesehen wurde. Und das ist die Gefahr, die wir dahinter sehen. Egal wie häufig non-mandatory und Guidance, gestresst wird, Fakt ist, diese Dokumente werden letztlich benutzt. Und das ist dann der Switch, wo es dann von Soft Law gedacht in Hard Law in eigentlicher Doing überspringt.
Richtig, wenn aber das dann halt nicht drinsteht, was irgendwie in irgendeiner Form mehr ist als was in den
das ist nicht so.
Halt total schwierig. Und dann sitzt der Prüfer da und denkt, wie macht man es denn? Und ja, dann leuchtet mir kein eigenes Licht, schaue ich mal irgendwie alles, was irgendwie an ist halt besser als ich habe jetzt mit einem Chefvertreter gesprochen, der hat gesagt, das haben wir so gedacht. Ne? Also deswegen ist ja klar, dass der Prüfer das, er hat ja nichts, deswegen, ne? Deswegen sehe ich das auch schon so, ich bin da auch hin und her gerissen, ja, mit den Hilfen. Deswegen ist es gut. Auf der anderen Seite ist es dann in der Welt. Und wenn jetzt einer komplett ist, total missachtet.
Ich meine, man muss halt immer überlegen, welchen Effekt hat das auf das, was so entsteht. Und es entsteht halt keine unabhängige Best Practice. Okay. Ich verhindere durch so eine Interpretation Guidance, dass sich abweichend davon irgendeine Form der Best Practice herausbildet, weil die wird ja immer von der Interpretation Guidance erschlagen. Weil immer es konvergiert ja dann doch immer alles dahin, weil das ist das, was die Prüfer dann referenziert. Und wenn ich möchte, dass sich was Praxistaugliches herausbildet, dann muss ich diese Guidance im Prinzip zurückziehen. Die Dokumente sind damit ja auch nicht aus der Welt, die kann man ja entwickeln. Die werden weiterhin den Startpunkt bilden, aber ich sollte sie nicht mehr als offizielle Implementation Guidance labeln. Dann ist das immer noch eine Methode, an der ich mich orientieren kann, wunderbar, dafür ist es da, aber allein die Tatsache, dass FRAC das rausgibt, ist ja eigentlich schon
zu
viel.
Also dürfte konsequenterweise das auch nicht passieren sogar.
Genau,
also das, weil auch das dann als Soft Law angesehen wurde. Ja, genau.
Non-binding, mandatory, not for certification or assurance purposes. Das ist egal. Allein schon die Abkürzung.
Ich mache doch nicht
die
Konkurrenz.
Das passt man gar nicht mehr so gut.
Deswegen
muss
ich wissen, letztes Mal nicht regeln.
Yes.
Yes. 100%
bei Schlauch. Ja. Da kommt der Flug ab, gab es doch mal so einen Schublagen. Kann man da nicht machen.
Es gab eine Sitzungsunterlage.
Nee. Sebastian guckt gern Bett irgendwie, oder?
Vernünftig die ESRS regeln und dann gar keine Fragen offen lassen, so großartig.
Das ist so das, was mir meine Standardexperten im Unternehmen sagen. Wenn du 400 Seiten Implementation Guides zum Standard brauchst, dann wird's schwierig. Ne? Genau. Aber vielleicht,
wo du vielleicht den Freiraum
musst. Genau, das ist auch ein paar Punkte. Ich hätte noch einen Punkt, der wieder ausnehmen. Nein, das ist
nur das Glossar. Genau, habt ihr das gesehen?
Nee,
wir haben in der Excel-Tabelle haben wir jetzt das Glossar mit aufgenommen. Ich glaube, wir haben jetzt vielleicht 30 Begriffe, wo wir wirklich Anmerkungen haben.
Genau.
Vielleicht auch zum weiteren Vorgehen. Guckt euch bitte die Excel-Datei nochmal an. Wir haben wirklich auch Fragen in den Fachausschuss formuliert. Und das Glossar ist hinten drin. Da haben wir keine extra Frage mehr definiert. Aber alles, was uns aufgefallen ist an Begriffen, haben wir dort aufgenommen mit Anmerkungen dazu.
Genau. Also mir ging es nur nochmal in Sachen Kohärenz, also unter dem Stichwort, dass wirklich FRAC sich das Glossar, also dass das nochmal als Stichwort irgendwo hier auf der Ebene fällt, weil das Glossar ist das, was die Prüfer und Prüferinnen sich nehmen. Und das, was da drin steht, gilt. Und wenn da eben Abweichungen zum Standard, zu den Definitionen im Standard drin sind, dann ist es schwierig.
Ja,
das kommt auch noch hin,
Reportable Excel.
Fachfallranglichlinie, sage ich ja nur. Ja.
Das ist doch, das nehmen wir auch noch als Punkte mit auf, wirklich in dieses Begleitschreiben. Also Inkonsistenzen zu anderen EU-Recht, das war jetzt die Severe Incidents, war das?
Reportable Incidents,
und bei Waste Categories gibt es auch eine Abweichung zu den Abfallkategorien in der Abfallrahmenrichtlinie. Das ist noch eine Abweichung, die uns
Abfallrahmenrichtlinie. Hatten wir aber, glaube ich, schon mal.
Das mit der.
Okay, das nehmen wir in das Verordnete. Ich habe noch eine
Kategorie. Nochmal, also genau, war mir jetzt nicht ganz klar. Also wenn ihr das, wenn ihr auch was zur Notwendigkeit der NIMIC mit reinschreibt, also muss ehrlich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, weil zum einen würde das ja zur Folge haben, dass sozusagen der Ermessensspielraum für die Unternehmen wieder sehr viel größer wird. Das heißt, wir haben, also ich sage, das geht mit Sicherheit zu was in der Vergleichbarkeit. Und auf der anderen Seite sind ja sehr viele Erläuterungen, Dinge sozusagen aus den Standards selber rausgefallen, die eben da reingeflossen sind. Und das würde sicherlich zumindest ein Stück weit dazu führen, dass einige Sachen wieder rein müssten, was vermutlich dann auch den Umfang der Standards
nicht um die kompletten Limits, also das sicherlich nicht, aber zumindest um einen vielleicht nicht unrelevanten Teil wieder vergrößern würde.
Also gut, dass du das nochmal ansprichst, weil ich hatte jetzt so die Mehrheitsmeinung mitgenommen, streichen. Also dass man
genau, wirklich als. Das habe ich auch wahrgenommen, insofern kannst du es wahrscheinlich gleich wieder vergessen, aber ich wollte es trotzdem sagen. Ein
Beispiel wäre dieser Adjusted Gender Pay Gap. Das ist jetzt ein Voluntary Data Fund. Der wurde gestrichen aus dem Body des ESF S1. Ist jetzt in der NMIG drin. Mhm. Ich glaube, deine Argumentation jetzt, naja, jetzt könnte man überlegen, wenn man die NMIG streicht, ob dieser May-Datenpoint unter Umständen wieder den Hauptpunkt.
Ja, da gibt es viele Beispiele.
Ja, genau.
Absolut. Genau.
Ja. Okay, aber wir nehmen es auf jeden Fall mit ins Protokoll auf. Also das, aber ich glaube, Mehrheit,
wie gesagt, muss man den Sebastian Hartl, was da intern schon dazu diskutiert, wie er damit weitermachen wollte.
Nicht so ist was.
Im Kritikpunkt wegen umfangreicher Standard wieder. Ich habe gesagt, naja gut, was, wenn ich jetzt einen wenn ich Standards habe, plus noch die Non-Mandatory Guidance und die dann quasi aber mandatory ist, dann muss ich dir ja eigentlich mit dazu denken, vom Inschwung her. Also von daher lieber den Standard immer noch vernünftig halten.
Also deine Argumentation zeigt eigentlich das Problem mit dem Modell.
Ja, klar.
Also Non-Mandatory Implementation Guidance auf, weil die Annahme ja schon ist, man muss es mit reinnehmen. Ja. Okay.
Und dann erhöht das ja auch irgendwann, was ich lesen muss.
Genau. Ich habe noch eine grundsätzliche Frage. In dem ESRS 2 wird ja ganz übersichtlich in Paragraph 5 nochmal aufgeführt, wo eigentlich alles Reliefs eingeführt werden durch ESRS 1. Einige der Reliefs, und das ist, da kommen wir jetzt nochmal zu den Acquisitions und Disposals, aber auch dieser Relief, dass man für bestimmte Metriken Partial Scope haben kann, das gibt es so im ESRS wenig. Und ich, ohne dass wir jetzt diese Detailanalyse schon gemacht haben mit den neuen Abweichungen und bestehenden Abweichungen, sind das zwei Punkte, die zu neuen Abweichungen führen. Wie seht ihr das grundsätzlich? Ist Interoperabilität wichtiger oder Relief wichtiger? Also das ist das, also vielleicht jetzt wirklich an diesem Beispiel Acquisition Disposal. Wir müssen es ja beantworten, Interoperabilität ist extrem wichtig. Gibt es Beispiele, und wir machen diese Übersicht noch fertig, aber gibt es Beispiele, wo ihr sagt, da schießen wir übers Ziel hinaus, da ist Interoperabilität wirklich wichtiger, zum Beispiel Acquisition und Disposal Reliefs.
Finde ich das Relief wichtiger.
Okay.
Weil wenn man mal überlegt, was das für einen Impact hat, bei denen, die es betrifft, also sich bei den einen Monatsgeschichten, aber finden Transaktionen statt in Deutschland.
Mhm.
Und zwar nicht unerheblich. Und das ist halt ein riesen Pain in der Behandlung quasi in dem Jahr des Erwerbs oder der Veräußerung. Und ne, wenn ich jetzt sage, wer macht denn jetzt ESSB in Deutschland oder sowas im Moment? Wenn du,
ich glaube, die Verbindung ist so eine kaum tragbare Sinne, Frau Wetter. Weil ja, wenn die lieber ein bisschen vielleicht das sollte man dann nicht ganz vorbei schlagen.
Okay. War nur noch mal für uns als sozusagen grundlegende Frage, wie man mit möglichen Themen im Spannungsfeld umgeht. Die Liste versuchen wir dann noch euch zu schicken, wo ihr dann wirklich sehen könnt, wo haben wir denn neue Abweichungen. Wir hatten, sind ja vorhin schon mal dran
vorbeigekommen. Ich habe aber den Blickpunkt gefragt, was sind die Praxiswirkungen da?
Genau.
Dazu abstrakte Dinge sind, wo dann das die Praxiswirkungen sind klar.
Ja. Und da Thomas
in der Mitte ist ja auch alleine. Also es ist ja ein Relief, den ich ja nicht anwenden muss, wenn ich ESSB compliant sein möchte. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied.
Ja. Guter Punkt. Okay, weil ESSB wir.
ESSB könnte sich ja auch anpassen.
Ja. Immer das gleiche Problem, ne? Ja. Die Unternehmen wieder richten.
Das kann ja, wie gesagt, eine transitionelle Erleichterung sein, weil man einfach sagt, die Strukturen sind eben nicht so wie in der Finanzberichterstattung im Moment.
Okay. Dann würde ich jetzt gerne Marco mit den S-Standards nochmal das Wort geben und für die anderen Standards wirklich nochmal euch die Bitte, sagt euch die Analyse an und die Fragen, wo wir nochmal gesagt haben, das ist neu, wie sieht der Fachausschuss was, wenn wir dazu eure Antworten bekämen, das wäre hilfreich.
Bevor wir anfangen, Nicole, wir haben ja 12:30 Start, ne?
Ja, also es gibt, wir sind ja, wir sitzen ja nicht am Tisch und serviert, sondern es ist ja entstehen, ne? Es gibt so Flying, also Walking, wie
ich kann auch nicht.
Genau, also so habe ich das verstanden. Das ist
voll, ne?
Aber dann ist natürlich so, dass der SP das auch gewinnt. Das sollten wir auch gemeinsam machen.
Das Kleine von New York.
Wir hätten das in den Raum machen können, aber wir wollten den Bewusstsein mal.
Ja, ist okay. Genau, deshalb nur das Problem.
Genau, und dann, dann kommt Klaus ist in der Nähe dann.
Super.
Da bringe ich dich dann hin zwischen der Mittagspause.
Ja, gut. Eine Frage noch so, an Erika. Macht es jetzt mehr Sinn, dass ich aufnehme, weil ich näher dran sitze? Oder?
Du möchtest
ja. Doch beide aufnehmen.
Ja, wir sind soweit schon
klar. Ja. Erika ist das. Okay. Ah, ich höre schon eine Rückkopplung. Ich glaub, dann, aber wenn ich mich höre, das heißt ja, du nimmst ja trotzdem gut auf. Du musst
den Lautsprecher ausmachen.
Aber kann trotzdem mein Mikro denn an?
Ja, du musst den Lautsprecher ausmachen. Du musst beide Lautsprecher ausmachen.
Hab ich.
Mikro an, Lautsprecher aus. Los geht's. Genau, vielen Dank. In den letzten 12 Minuten S Standard, nicht Plural, sondern wir konzentrieren uns jetzt auf den S1er, beziehungsweise auf die Vorstellungsveränderung des S1. Ich würde anfangen mit einem Resultaten aus der letzten Sitzung. Es geht nämlich hier um die DRS112, das überarbeiteten S1 Training and Skills Development Metrics, also nicht auf Ebene der Metriken, nämlich der Average Number of Training Hours per Employee. Ein Punkt aus der letzten Fachausschuss, zum Beispiel, dass wir Feedback bekommen haben von einem Fachausschuss, die heute nicht da ist. Bitte diese Metrik streichen. Und wir hatten dann das Feedback, entgegengesetzt, genau, bitte belassen. Also wir haben genau zwei unterschiedliche Meinungen. Ich würde nochmal kurz herleiten, also im Log of Amendments sehen wir erstmal, dass dieser Buchstabe B schon mal gekürzt. Eine weitere Unterscheidung bei Gender wird hier nicht mehr gefordert. Und wir sehen im Kontext des Quickfix, das ist auch hier eine Metrik, die unter die Vorschriften des Quickfix fällt. Also sie ist erstmal, oder potenziell kann man hier Erleichterungen in Anspruch nehmen, ob man das jetzt macht oder nicht, sei dahingestellt. Aber wir befinden uns hier auch auf einer Metrik, die nicht berichtet werden muss, im gewissen Übergangszeitraum. Wir haben auch die Base for Conclusions, die generell zu dieser Disclosure-Requirement etwas sagt, allerdings weniger explizit zu der angehörigen Buchstaben B. Und genau, wir haben hier nochmal eine Endmik, auch mit diesem 38b, wo es um Berechnungsmethodiken geht und ein paar zusätzliche Erläuterungen. Aber mich würde erstmal interessieren, weil wir jetzt hier zwei entgegengesetzte Meinungen von zwei A-Mitgliedern haben. Wie stehen Sie zu dieser Metrik? Oder ihr, besser gesagt. Die Fachausschussmitglieder streichen oder beibehalten? Oder mögliche dritte Form irgendeiner Option überarbeiten? Was ist im Hinblick auf die von der Europäischen Kommission geforderten Überarbeitung hier sachgerecht?
Das Problem bei den Metriken, da würde ich dann mal auf Training auswählen. Gab es eine Begründung, warum das eine problematische Schockleben-Einwählung?
Ja, es gab eine Begründung aus der Vorgruppe, der sich das Fachausschuss darauf eingeschlossen hat, dass dass diese Training Hours per Employee wohl außerhalb der normalen, oder regulär außerhalb der normalen Arbeitstätigkeit erlaubt, wenn das Geschäftsallergie sind. Während die Argumentation fürs Bleiben, da ist ja der Fachausschuss nicht da, was die Argumentation, warum die Angabe bleiben sollte, könnte, wäre.
Ja gut, weil das im Prinzip, ich sag mal, das eines der relevantesten KPIs ist, um sozusagen Qualifizierungsstand der Mitarbeiter irgendwie einigermaßen einschätzen zu können. Und darüber hinaus, also liegt auf der Hand, finde ich, und darüber hinaus ist das meiner Meinung nach auch keine Kennzahl, die jetzt besonders super, also sehr, sehr schwierig zu erheben wäre. Die Begründung kann ich nicht nachvollziehen, ehrlicherweise. Ja. Die ist auch falsch, würde ich sagen. Und für welchen Zweck die Kennzahl auch noch wichtig ist, zum Beispiel im Rahmen der Vorstandsvergütung sozusagen, weil das ja auch eine Kennzahl ist, die in gewisser Weise auch zeigen kann, wie die internen Transformationsbemühungen, ne? Also umgesetzt werden. Ja, also ich für mich relativ schwer nachvollziehbar. Ja.
Lass ihn auf jeden Fall. Da gibt es, glaube ich, tolle andere Sachen, die man streichen kann. Und ja. Sich auch noch andere Fälle. Ja. Genau, das war jetzt nur das Teil aus der letzten Fachausschuss. Dann kann ich nämlich hier. Das wäre nämlich super. Ein zweiter Punkt. Wir hatten bis jetzt wenig bis nicht die Fragen im Fragebogen, also dieser H2-Konsultation. Hier gibt es eine Frage zum Gender Pay Gap. Und wir hatten jetzt gerade schon das Beispiel beim Gender Pay Gap. Gab es vorher bisher in der jetzigen Form des ESRs 1, gab es halt jetzt hier einen Voluntary Data Point, der gestrichen wurde und in die Endmic geschoben wurde. Hier geht es an der Technik for the Breakdown of the Gender Pay Gap defined to the value. Okay. Und die Frage in den Fragebogen ist, do you agree with the deletion of the voluntary data point and adjust the gender pay gap? Wobei ein Streichung, ja, ich meine, Mainbody ist zumindest in der Endmic drin, wobei wir ja darauf diskutiert haben, vielleicht die Endmic als solche auch streichen. Hier würde mich gerne das Feedback interessieren, auch bei diesem Punkt noch nicht besprochen haben.
Vielleicht da auch nochmal jetzt unabhängig, um welches Thema es jetzt geht bei den KPI. Mhm. Aber ich finde, es ist generell die Frage, wie sind Punkte, die für so relevant erachtet werden, dass sie in den Standard gehören. Dann sollen sie in den Standard und dann sollen sie da bleiben. Aber dann braucht es auch den Nachweis, dass es echt meaningful ist. Wenn die rausgeschrieben werden, dann habe ich schon ein Problem damit, wenn die quasi in die Endmic geschoben werden, weil man denkt, naja, die Endmic entwickelt sich ja über kurz oder lang doch zum erweiterten Standard der ESRS. Also das ist für mich die Gretchenfrage dahinter. Also entweder schaffen sie es nicht im Standard zu fokussieren, dass da Meaningful und Decision Relevant Information drinsteht, wenn alle der Meinung sind, der Datenpunkt ist, dafür zentral, ich bin nicht der Meinung, aber egal. Da gehört er in den Standard und dann gehört er raus.
Bevor die nicht vorhin, also für diese konkrete Frage würde ich jetzt rauslesen, die Streichung wird befürwortet, aber auf einer zweiten Ebene eine generelle Beobachtung, alles, was nicht wichtig genug ist, im Hauptteil des Standards zu sein, mit welcher Begründung auch immer diese Wichtigkeit definiert wird, sollte nicht verschoben werden in die Endmic.
Mit den Hintergedanken, dann kommt es durch die Hintertür doch wieder in eine Mandatory-Kiste, weil die Prüfer es dann nehmen und sagen, na, in der Endmic steht auch noch was von Gender-Fälle und überhaupt sonst nicht. Also, das erwarten wir dann auch im
Gefängnis. Diese zweite Ebene nochmal das Feedback erstellen, würde wahrscheinlich vielleicht noch andere Feedback jetzt identifizieren, das vorher das jetzt nicht gesehen oder noch ein Stück. Okay,
dann die nächsten. Also die Frage ist ja, gerade bei diesem Thema Gender Pay Gap und Adjusted Gender Pay Gap, wenn das jetzt nirgendwo mehr auftaucht, darf ich denn trotzdem noch ein Adjusted Gender Pay Gap zeigen? Weil ich glaube, das ist das Entscheidende. Manche Unternehmen sagen, es mir egal, ich mache den normalen Gender Pay Gap fertig. Aber es gibt einen, die wollen das in den Kontext setzen. Ne? Dass ich sage, wenn ich es rausnehme aus allen Dokumenten, dann ist die Frage, darf ich dann trotzdem freiwillig als kontextliche Zusatzinformation. Ja, wenn das erlaubt ist, würde ich sagen, okay. Wenn das aber dazu führt, dass man es nicht mehr darf, dann ist es Mist.
Also das hat in der Pflege zu sein,
aber
nicht
dieses macht es Sinn, den, in je nach Branche, wo man unterwegs ist, ne, den vielleicht auch mal adjust zu zeigen.
Das wäre ein übergeordneter Aspekt für andere mögliche Berichtsanforderungen, auch dieselbe Logik, könnte ja auch für andere Berichtsanforderungen genau. Freiwillig berichtet
da
werden.
Darf ich da irgendwie noch, vielleicht genau, achso, was ja so, genau.
Logisch, bei einem Abend, das ist genau der Punkt, aus dem der dann besteht. Ja. Ich weiß nicht, nämlich noch, weil ich habe damals sehr dafür gekämpft, dass der drin bleibt, als Option, weil es einfach viele Unternehmen gibt, die das zeigen dürfen wollen. Deswegen steht er da als Maven, damit ich die Option habe und nicht diskutieren muss, aber der ist dann ungegeben, das ist ja jetzt schon, dass das sozial gegen Greenwashing ist, damit ich das auch noch zeige, dass echt viel sehr nächstes Jahr im Gas tritt. Das war genau die Idee dahinter, deswegen sollte der tatsächlich im Standesamt.
Wir haben jetzt aber eine neue Regelung da explizit aufgenommen, dass man auch Informationen, die zusätzlich angefragt werden, dargestellt werden, darstellen kann, auch wenn sie nicht material sind beispielsweise.
Ja, Moment mal, das ist aber was anderes. Das ist was anderes, weil die müssen angefragt werden. Aber es geht ja darum.
Nee, angefragt.
Wenn die von Stake, das meinst du doch diese, ich weiß nicht mehr genau, was steht, aber irgendwo steht ja, dass wenn sozusagen irgendwelche Interessensgruppen Informationen anfordern, kann man die freiwillig dann noch transparent machen. Aber das ist ja, ich sag mal, in der Aktion was völlig Unterschiedliches. Also das heißt, da muss ich mir erst einen suchen, der es anfragt und dann kann ich es.
Genau. Wenn es nicht den freiwillig machen.
Die Lage des Unternehmens besser klarstellen, dann kann man doch als Entity specific Informationen, die zusätzlich noch machen gehen.
Und so steht es auch meines Erachtens da drin. Da steht ja nicht nur drin, wenn es von irgendjemandem angefragt wurde, sondern da steht doch auch irgendwie drin, so habe ich es in Erinnerung, wenn es die Lage oder sonst irgendwas besser darstellt als.
Also ja, Moment, aber eine andere Frage, die Entity-Specific Information, also unterliegen die nicht dem sozusagen Wesentlichkeitsgrundsatz?
Aber
dann wird es wieder schwierig, finde ich.
Das ist ein wesentliches Thema. Wenn der Standard, also mein Verständnis nach, wenn der Standard nicht die Angaben nicht sind, oder die Grundlagen, die da drin sind, nicht ausreichend sind, um die Lage des Unternehmens klar genug darzustellen, dann bist du auch gefordert, noch zusätzliche Informationen.
Ja, okay, aber würde man so weit gehen bei diesem Punkt?
Aber dann wär's, also wenn ich verstehe deinen Punkt, weil aus unserer Sicht bist du auch bei der Entity-Specific-Geschichte nicht auf Datenpunktebene, sondern da bist du wirklich auf Themenebene. Mhm. Du hast also ein Entity-Specific zusätzlich Material Topic, was du identifizierst und dann brauchst du dazu Policy Action Targets und so weiter und so weiter. Also wir hatten das nicht so.
Also auch gemacht. Aber das, der Punkt ist, da bin ich da wieder in Begründung von Erklärungsfragen. Warum habe ich das? Muss das darlegen? In unserem Fall haben wir dann auch nochmal eine Rückprüfung des Prüfers mit seiner Grundsatzabteilung für die Entity-Specific KPI, also deutlicher Aufwand. Und an dem Fall, zumindest unsere strenge Maßgabe der alten ESRS, war es total wichtig, dass das einfach drinsteht, damit die Unternehmen das klar, ihr dürft das. Und deswegen steht der Punkt da drin.
Und jetzt haben wir aber 108 und einfach nur nochmal, hilft das ja wirklich, wo in die
erste auch 1.
Achso, ja, perfekt. 108, you may include und dann steht da such as when this information is needed by a specific user. Ja, so.
Ja, aber do not relate to a topic. Wäre das ja nicht. Dann wäre ich ja nur ein Topic.
Okay.
Das heißt, Punkt wäre davon gar nicht erfasst.
Okay.
Aber im 10er steht,
Okay, Moment. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert.
Da steht in der zweiten Zeile, also if the undertaking concludes that a topic related to one or more IRO is not covered or not covered with sufficient granularity. Ja,
darum. Damit ich halt nur mehr dieser entity-specific disclosure
Aber das bringt ja diese Frage, ist ja dann so ganz grundsätzlich, wie der Streichung endet, ja oder nein. Also wenn wir sagen, da gibt es schon einige, die sind ganz wichtig, dann das.
Also der ist da und hört es. Eine ganz klare Option aufzumachen.
Da steht da sogar untrusted Payback. Ist das von der Ah, nee, das ist der Einzige.
Jetzt wirklich mal der kontraintuitive, wo ein Unternehmen eigentlich per se Interesse daran haben muss, sich zu setzen. Wir können das Unternehmen per se am Unadjusted gar kein Interesse haben.
Ja.
Also das ist wirklich mal, also wir haben jetzt auch geschrieben, wir haben jetzt den Unadjusted und stehen den Adjusted an, weil das ist ja keine schöne Kennzahl.
Aber dann ist das doch sinnvoller zu sagen, wir möchten, dass dieser Airmade-Freund reinkommt in den Standard.
Ja.
Ja, das ist so. Ja.
Im Standard
bleibt ein Fett
Springer worden. Verstanden. Ansonsten gilt trotzdem die ganze Entwicklung, die Herr
Ruck
gesagt hat.
Ja, in Anbetracht der Zeit.
In Anbetracht der Zeit.
Ich würde darauf hinweisen, dass in ESRS S1 in der Excel-Tabelle trotzdem noch weitere Punkte sind, die, wo wir nach einem Feedback bekommen haben. Im Umlaufverfahren würden wir uns dann natürlich freuen, wenn Sie dazu auch nochmal sagen, ob unsere vorläufige Einschätzung oder das Feedback, was wir erhalten haben, ob Sie dem zustimmen oder ablehnen. Es ist wirklich schwer, wenn ich dazu, wenn kein Feedback kommt, ob das dann eine Zustimmung oder eine Ablehnung zu unseren Vorschlägen ist. Deswegen würde ich mich freuen, explizit Zustimmung, ohne Begründung, Ablehnung, vielleicht mit weiteren Begründungen. Vielen Dank.
Haben wir noch? Das ist gut, weiß ich.
Sind wir schon bei 12:31?
Ich hätte noch für eine, also ich würde sie jetzt enttäuschen. Ich dachte, wir sind bei 12:30.
Ja, wir haben es jetzt abgeschlossen, weil wir sagen, das andere machen wir mit
Umlauf. Genau.
Unserer Tabelle.
Ich hätte noch genug.
Ja, ja,
nee. Zwei, drei Tage
Natürlich, dann sind wir jetzt alle ins Erdgeschoss.
Wir gehen ja alle hin, Kinder.
Wir kommen nicht alle in einen Aufzug. Bitte alle schon.